Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Nordkorea war ein paar Monate lang mal nicht mit den üblichen Problemthemen präsent, mit Raketentests, Aggressionen gegen den südlichen Nachbarn und Hungerkatastrophen. Bis Anfang des Jahres waren nicht wenige davon überzeugt, dass ein Dialog mit Seoul und dem Erzfeind USA möglich sein könnte. Doch das scheint vorbei zu sein. Die Gespräche zwischen Trump und Kim haben wenig bis nichts gebracht und der Diktator lässt wieder Raketen steigen. Gibt es also noch eine Chance für einen Dialog mit dem Westen? Wie hat sich die Stimmung in den letzten Monaten gewandelt? Und wie sieht der Alltag aus in diesem extrem abgeschotteten Land? Diesen Fragen gehen wir heute nach in einer Spezialausgabe über Nordkorea. Auf der Rangliste für Pressefreiheit steht Nordkorea auf Platz 179 an vorletzter Stelle, direkt vor Turkmenistan. Die staatliche Propaganda ist in Nordkorea dementsprechend allgegenwärtig. Für ausländische Journalisten heißt das, wenn sie überhaupt ins Land kommen, ist es geradezu unmöglich, frei zu arbeiten. Wohin man auch geht, man hat ein paar persönliche staatliche Bewacher dabei. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat sich auf diese Bedingung eingelassen. Sie war dieses Jahr gleich zweimal in Nordkorea. Und ihre Reise beginnt in der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan, eine Stadt, deren Namen wir höchstens von den Atomtests und Raketentests erkennen.
Die Fahrt von Pyongyang nach Wonsan ist ruckelig. Für die rund 170 Kilometer Richtung Ostküste braucht man gut 3 Stunden. Der Monsun hat begonnen, es regnet in Strömen, die Fahrbahn ist voller Schlaglöcher. Kaum in Wonsan eingetroffen, scheint die Sonne. Markantester Punkt der nordkoreanischen Hafenstadt ist ein langer Steg, der ins Meer hineinragt und mit einem kleinen Waldstück endet. Am späten Nachmittag schlendern hier vor allem Paare entlang. Auf einigen der steinigen Klippen links und rechts des Stegs suchen Kinder Muscheln. Ein junges Pärchen hat sich einen Grill gebastelt. Eine Metallplatte liegt auf 2 Steinen, darunter glüht Kohle, oben brutzelt Fisch. An mehreren Stellen verkaufen Frauen Fisch und Muscheln, die man auf kleinen Hockern direkt verzehren kann. Eine Verkäuferin ist zum Gespräch bereit. Der hier heißt Kongmiri, ein schmaler Fisch mit langer Schnauze, erklärt die etwa 70-Jährige, deren Gesicht von der Sonne gegerbt ist. Daneben liegen in mehreren bunten Plastikschüsseln verschiedene Muscheln im Wasser. Die Verkäuferin zeigt auf eine Sorte und verkündet Erstaunliches. Wenn Sie diese Muschel öffnen, dann tritt Blut aus. Und es ist nachgewiesen, dass die DNA dieser Muschel der des Menschen sehr ähnlich ist. Sie ist also sehr gesund für den Menschen. An guten Tagen verkaufe sie etwa 500 Muscheln, pro Stück für umgerechnet 2 Euro. Sämtliche Einnahmen gehen natürlich an den Staat. Ich habe 30 Jahre lang als Verkäuferin drüben am Songdo-won-Strand gearbeitet. Eigentlich bin ich ja schon im Ruhestand, aber ich habe noch so viel Kraft, dass ich weiterarbeite. Und dann lächelt sie fröhlich und zeigt ihre schneeweißen Zähne. Die sind alle falsch. Über eine quietschende Brücke liegt rechter Hand der Songdo-won. An dem weißen Sandstrand soll als Kind Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gespielt haben. Er verbrachte hier regelmäßig den Sommer. Noch immer ist der Strand beliebt. Kinder rennen umher, in der Grünanlage gegenüber springen sie Trampolin. Während auf der Strandpromenade die Steine rausbröckeln, kann man in der Ferne Wonsan Kalma sehen, das neue Touristenprojekt von Machthaber Kim. Dort sollen Dutzende Hotels entstehen. Diese junge Näherin hat davon gehört, so richtig viel, sagt es hier aber offenbar nicht. Ich freue mich über das neue Projekt, antwortet sie kurz und knapp. Auf die Frage, ob sie unter den Sanktionen leide, denen das Land ausgesetzt ist, sagt die 28-Jährige, das ist für jeden anders. Es gibt Menschen, die sehr hart arbeiten. In den westlichen Medien ist Wonsan in der Vergangenheit vor allem wegen dieses Geräuschs bekannt. Unweit des neuen Touristenzentrums Wonsan Kalma liegt eine Raketenabschussrampe. Am Morgen des 31. Juli werden von dort 2 Raketen abgefeuert. Im Dongmyeong-Hotel fühlt es sich morgens um 5 an wie ein Erdbeben. Durch die schmutzigen Fenster ist in der Ferne grauschwarzer Rauch zu sehen.
Ja, ein spezielles Timing. Just als die Raketen abgefeuert wurden, war unsere Korrespondentin Katrin Erdmann vor Ort. Noch etwas frischere Eindrücke aus Nordkorea hat Christian Tags. Er leitet das Korea-Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul und ist gestern aus Pyongyang zurückgekommen. Herr Tags, wie frei können Sie sich denn vor Ort bewegen, wenn Sie in Nordkorea unterwegs sind?
Ich würde mal sagen, nicht sehr frei. Wir haben immer Begleiter mit uns. Wir werden am Flughafen abgeholt, wir werden zum Hotel gebracht und eigentlich haben wir immer Menschen um uns, die darauf achten, dass wir uns dann eben tatsächlich auch dort bewegen, wo es schicklich ist. Allerdings muss ich Ihnen auch sagen, das Ganze konnte man früher auch durchaus schwieriger sehen, zum Beispiel als ich im April dort gewesen bin. Da hatte ich als Begleiter meinen Regionalbüroleiter von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Der ist Marathon-Finisher und der fragte eben, ja, ich würde gerne weiter trainieren und würde gerne morgen joggen gehen in Pyongyang. Das war überhaupt kein Problem. Dann ist er da seine 10 Kilometer gelaufen und das wäre eine Sache gewesen, die ich mir vor einem Jahr so nicht hätte vorstellen können. Und da waren wir alle angenehm überrascht.
Sie sagen, vor einem Jahr hätten Sie sich das nicht vorstellen können. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also gibt es tatsächlich diese Öffnung nach den Gesprächen mit Trump und nach den Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten?
Es gab natürlich, dieses Jahr 2018 war ein ganz besonderes Jahr in den Beziehungen zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Welt, muss man sagen. Es war ja nicht nur mit Donald Trump, es war ja auch eben mit dem Süden, mit der Republik Korea hier auf der koreanischen Halbinsel. Das war ein ganz besonderes Jahr. In der Tat, ja, das sind Dinge, die ich mir vor einem Jahr so nicht hätte vorstellen können. Würde aber auch sagen, ich kann es mir leider wieder vorstellen, dass es wieder schwieriger werden könnte.
Und warum das so sein könnte, darüber sprechen wir später auch nochmal mit Christian Tags von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Nordkorea war in den letzten Monaten nicht nur wegen Atomprogramm und Trump-Besuch bei uns Thema. Das Land steht mal wieder vor einer Hungerkrise. Weil es auch in Nordkorea immer häufiger Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen gibt, drohen Ernteausfälle. Mehr als 40% der Nordkoreaner sind nach Angaben der Vereinten Nationen dieses Jahr von einer Hungersnot bedroht. Etwas besser als den Menschen, die komplett von der staatlichen Versorgung abhängig sind, geht es den Bauern der Kooperative bei Wonsan. Die haben nämlich schon vor längerer Zeit angefangen, sich selbst zu helfen, in eigenen kleinen Gärten, geduldet vom Regime.
Kim Jong-chi steht vor einem saftig grünen Reisfeld. Es gehört zur landwirtschaftlichen Kooperative Chonsam, rund 12 Kilometer südöstlich der nordkoreanischen Hafenstadt Wonsan. Im vergangenen Jahr hätten sie wegen der Trockenheit 30% Ernteausfälle gehabt. Bei so einer Trockenheit müssen wir die Felder selbst bewässern. Also haben wir Wasserlöcher gegraben und dann mit Eimern die Pflanzen bewässert. Wir mussten uns ja selbst helfen und konnten nicht warten, dass der Himmel uns Regen schickt. Aber es hat dennoch nicht gereicht. Einige Felder sind vertrocknet, erzählt die drahtige 50-Jährige. Rund 650 Menschen bauen auf 450 Hektar Reis, Sojabohnen und Kartoffeln an. Täglich sind sie 10 Stunden auf dem Feld. 3 Tage im Monat haben wir frei, immer am 1., am 11. und am 24. Dazu kommt die Arbeit in ihrem eigenen Küchengarten, den die Mutter dreier Kinder bewirtschaftet. Dort wachsen Kürbisse, Sojabohnen, Tomaten und vieles mehr. Dieser Garten gehört mir. Ich kümmere mich um die ganzen Pflanzen. Wir essen das Gemüse entweder selbst oder verkaufen es. Diese Gärten sind seit einigen Jahren in Nordkorea erlaubt. Kim Jong-chi verkauft, was sie nicht braucht und kauft, was fehlt. Man merkt, den Garten zu haben, empfindet sie als kleines Glück, denn nie wieder will sie so leiden wie in den 90er Jahren. Nach einer Dürre starben damals Hunderttausende Koreaner. Die Katastrophe hat mein Leben verändert. Vorher hatten wir Spaß, wir haben unser Leben genossen. Aber durch die Hungersnot ist mir klar geworden, dass ich noch härter arbeiten muss, damit das nicht nochmal passiert. Ich bin damals erwachsen geworden. Ihr Garten gibt ihr zumindest ein kleines Stückchen Freiheit. Für die Fleischversorgung hat sie sich Karnickel zugelegt. Die produzieren schließlich dauernd Nachwuchs. Gerade erst sind wieder 7 Junge zur Welt gekommen, sagt sie. Schwierig bleibt hingegen die Wasserversorgung. Trinkwasser hat die Familie nur morgens und abends. Ähnlich knapp ist die Stromversorgung. Und wohlgemerkt, hier handelt es sich um eine vom Staat für die Journalistin ausgesuchte Kooperative. Der Strom hängt von der vorhandenen Menge Wasser ab. Ist viel da, haben wir rund um die Uhr Strom. Wenn nicht, dann bekommt jedes Dorf nur eine bestimmte Zeit Strom. Das sind mal 2, mal 3 Stunden. In diesem Jahr hofft sie auf eine gute Ernte, keine Überschwemmungen und würde sich, gibt sie offen zu, über internationale Hilfe freuen. Im Wohnzimmer sitzt derweil Kims Sohn. Schüchtern ist er, aber dann traut er sich doch, sich auf Englisch vorzustellen.
My name is Yunhang Liang. I'm 16 years old.
Für seine eigene Zukunft und die seiner Eltern wünscht er sich, neudeutsch ausgedrückt, ein bisschen mehr Work-Life-Balance. Ich möchte die Feldarbeit leichter und einfacher machen. Nach der Schule wird er, wenn er nicht studiert, ohnehin erst mal eingezogen. Nordkoreaner müssen 8 Jahre zur Armee. Begeistert. Klingt anders. Wir haben in der Schule gelernt, dass es unsere Pflicht ist, zu dienen und unser Land zu verteidigen. Und ich denke auch, wir sollten den Sozialismus verteidigen, ohne den wir nicht so ein Leben hätten. Bisher hat Jung-ha Verteidigung nur auf dem Fußballplatz interessiert, denn das ist seine Position. Und Musik? Schließlich gab es auch im Norden schon K-Pop-Konzerte aus Südkorea. Kenne ich nicht. Ich interessiere mich auch nicht für Musik.
Ja, ein bisschen mehr Work-Life-Balance, kein Wunder bei 3 Tagen frei im Monat. Es ist in der Reportage ja schon ein bisschen angeklungen. Überall mangelt es an Wasser, an sauberem Wasser und Überschwemmungen und Trockenphasen. Die schlagen in Nordkorea vor allem deshalb so heftig ein, weil es den Menschen an so ziemlich allem fehlt, um besser mit solchen Krisen und Katastrophen klarzukommen. Etwas Abhilfe will ein Projekt des Roten Kreuzes schaffen, eine der wenigen internationalen Organisationen, die in Nordkorea geduldet werden.
Die rund einstündige Fahrt von Pyongyang nach Sambongri Richtung Norden führt vorbei an zahlreichen Feldern. Mais und Sojabohnen stehen hoch. Park Jung-ae empfängt mit Gummistiefeln und einem fröhlichen Lächeln. Ein burschikoser Typ. Man glaubt sofort, dass sie ihre Kooperative mit 7200 Menschen bestens im Griff hat. Sie zeigt Fotos von der Situation 2009-2010. Damals setzten monatelange Regenfälle alles unter Wasser. Durch die Überschwemmungen hatten wir erhebliche Probleme mit verseuchtem Wasser. Die Bevölkerung litt an Durchfall, einige erkrankten an Hepatitis. Die Menschen mussten ihre Sachen im Fluss waschen, die Häuser waren zerstört. Die Ernte war futsch. Doch Park Jung-ae und ihre Kooperative hatten Glück. Die nordkoreanische Regierung wählte sie für ein Projekt des Internationalen Roten Kreuzes aus. Gemeinsam erarbeiteten sie, was benötigt wurde. Um die Gesundheitssituation der Bevölkerung zu verbessern, mussten wir als erstes die Trinkwasserqualität und die sanitären Anlagen verbessern. Wir haben dann mit Hilfe des Roten Kreuzes die Wasserversorgung installiert. Jetzt haben wir rund um die Uhr Trinkwasser. Dafür sind die Menschen hier sehr dankbar. Durch die permanente Wasserversorgung hat sich auch die Hygiene im nahegelegenen Krankenhaus verbessert. In dem kargen Behandlungszimmer sitzt gerade eine Mutter mit ihrem Kind. Es hat Durchfall. Das Krankenhaus ist jetzt sehr sauber, deshalb komme ich inzwischen gern hierher. Im Nebenraum steht ein Zahnarztstuhl. Alles ist sehr, sehr einfach, aber es reicht den Menschen offensichtlich, wie Klinikdirektor Kim Gwang-son stolz erzählt. Den Zahnarzt gab es auch früher schon, aber es kamen nicht viele Menschen. Jetzt aber nach der Renovierung und mit der verbesserten Hygiene informieren wir auch mehr über Zahnhygiene und immer mehr Menschen lassen sich behandeln. Geheizt wird die Klinik mit Solarenergie. Und doch ist längst nicht alles, wie es sein sollte. Wir freuen uns über die Hilfe, aber die Menge an Medikamenten reicht bei weitem nicht aus. So fehlen Antibiotika. Auf dringend benötigte Hilfsmittel wie ein Entbindungsbett mussten sie wegen der Sanktionen gegen Nordkorea zudem mehr als ein halbes Jahr warten. Über einen holprigen Weg durch dichte Maisfelder gelangt man durch eine kleine Gasse zu einem Wohnhaus. Auf dem knallgelben Küchenboden sitzt die Hausherrin. Eine Zucchini und eine Aubergine schwimmen im Wasser. Daneben stehen mehrere silberne Hauben. im koreanischen Buttomak genannt. In diesen Behältern kochen wir auf dem Land. Wir heizen mit Kohle und wärmen das Essen so von unten auf. Da die Töpfe in den Boden eingelassen sind, wärmen sie den Fußboden und so einen Teil des Hauses gleich mit. Weil sie jetzt rund um die Uhr Wasser hat, spart sie viel Zeit und Kraft. Als Hausfrau musste ich früher immer die Wäsche zum Fluss schleppen und musste dann auch noch von dort Wasser holen. Das ist jetzt vorbei. Ich habe also gar nichts mehr zu tun. Hinter ihrem Haus liegt ein kleiner Garten mit Äpfel, Birnen und Pfirsichbäumen. Was der abwirft, kann sie selbst essen oder verkaufen. Trotz vieler kleiner Verbesserungen, das Wetter bleibt eine Herausforderung. Das Internationale Rote Kreuz hat deshalb in diesem Jahr nicht nur in dieser Region nochmal nachgelegt, berichtet Projektleiter Mohammed Babika. Wir haben sie dieses Jahr mit Wasserpumpen ausgestattet, denn die Menschen haben ihre Felder mit Eimern bewässert. Das war wirklich bitter zu sehen. Mit den Pumpen können sie ihre Ernte retten, weil wenn sie die jetzt verlieren, können sie das nächste Mal erst wieder im Winter ernten. Die Hilfsorganisation hat die Nordkoreaner für den Umgang entsprechend geschult. Alle hoffen, dass die Pumpen lange halten, denn Ersatzteile sind schwer zu bekommen. Die Chefin der Kooperative von Sambongri, Pak, bleibt zuversichtlich. Sie hat bereits einen Wirtschaftsplan für die kommenden 2 Jahre aufgestellt und hofft, dass sie ihren Mitarbeitern weiterhin täglich mehr als 700 Gramm Reis ausgeben kann. Das ist doppelt so viel wie in anderen Regionen. Mohammed Babika vom Roten Kreuz teilt ihren Optimismus. Ich bin sehr, sehr optimistisch und freue mich zu sehen, dass unser Traum einer widerstandsfähigen Gemeinschaft wahr geworden ist.
Wasserversorgung organisiert vom Internationalen Roten Kreuz. Wie groß die Versorgungsnot in Nordkorea tatsächlich ist und wie es um den internationalen Dialogprozess steht, das besprechen wir gleich mit dem Nordkorea-Experten Christian Tags. Die Situation in Nordkorea, und zwar auch jenseits des Atomproblems und des Dialogs, ist heute Schwerpunktthema bei uns. Christian Tags von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Wir haben ja gerade von einer Kooperative gehört, die auch mit der Hilfe des Roten Kreuzes eine bessere Wasserversorgung bekommen hat. Eine Ausnahme in Nordkorea, wo Wasser oft verschmutzt und überhaupt selten vorhanden ist. Sie kommen ja gerade aus Nordkorea zurück. Wie dramatisch ist insgesamt die Versorgungslage aus Ihrer Sicht?
Es gab die Hälfte der Bevölkerung offensichtlich von unzureichend, vor allem von einer Mangelernährung. Es geht nicht nur um die schiere Menge von Nahrungsmitteln, sondern eben auch um deren Bestandteile betroffen. Das halte ich schon für ausgesprochen besorgniserregend. Also das ist schon sehr, sehr heftig.
Das Regime hat gestern erst eine Reduzierung der UN-Präsenz im eigenen Land gefordert. Könnte das die Versorgungslage noch verschlimmern?
Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass das die Versorgungslage unmittelbar verschlimmern würde. Aber ich habe eben das World Food Program zum Beispiel genannt. Wenn jetzt zum Beispiel von außen Nahrungsmittelhilfen kommen würden, wie die Hilfe aus dem Süden, Nordkorea würde ja nie etwas aus dem Süden annehmen an Nahrungsmittelhilfe. Das müsste über das World Food Program laufen. Und das heißt, wenn da tatsächlich dann nur noch wenige oder keine Mitarbeiter mehr sind in diesen UN-Agenturen, dann könnte das schon sehr, sehr starke Auswirkungen haben.
Herr Tags, lassen Sie uns über den Dialogprozess mit Trump und Moon sprechen. Sie haben das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Was haben diese Treffen in der Substanz gebracht?
Diese Treffen haben in der Substanz gebracht, dass sie einen Auftakt gebildet haben, würde ich mal sagen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir am 31. Dezember 2017 standen und was dieses Jahr 2018 an Veränderungen und Neuerungen gebracht hat, die uns ja wirklich allen irgendwie den Atem genommen haben. Also auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Aber man hat natürlich mitunter den Eindruck, dass die Länge der Reise nicht allen klar ist, auf die man sich da miteinander begibt. Ich will damit sagen, wir haben natürlich jetzt mehrere Gipfeltreffen gehabt von Donald Trump und Kim Jong-un. Wir hatten den Hanoi-Gipfel im März des vergangenen Jahres, der ja auf eine Art und Weise dann endete, die als ernüchternd bezeichnet werden muss. Ich persönlich bin eigentlich ein großer Freund von Symbolpolitik und gerade in diesem Falle war ich es auch. Aber es ist natürlich nichts nachgekommen. Wir stehen im Augenblick an einem Punkt, wo der Dialog völlig unterbrochen ist. Es sind gegenseitige Vorwürfe, die im Raum stehen. Und man ist jetzt tatsächlich wieder sehr viel stärker in den verbalen Attacken, die da gefahren werden. Wenn Sie sich überlegen, dass Mike Pompeo, der amerikanische Außenminister, jetzt ja vor ein paar Tagen von einem Rogue Behavior, ein schurkenhaftes Benehmen Nordkoreas gesprochen hat, dann sind wir in dem Vokabular, in dem wir schon mal gewesen sind, als, ich glaube, es war George Walker Bush, eben die Schurkenstaaten definiert und aufgezählt hat. Das ist natürlich bedauerlich, dass man jetzt im Umgang wieder so weit gekommen ist, dass man nicht nur einen Stillstand hat, sondern tatsächlich auch ein Vokabular zurückfällt, das wir eigentlich hofften, überwunden zu haben.
Wie erklären sich das Ganze? Also manche hier in Deutschland sagen ja, das Ganze war eine bizarre Showveranstaltung zwischen einem Diktator und einem Mann, der Diktatoren auch offenbar irgendwie gar nicht so schlecht findet. Aber es ist nichts geblieben.
Ja, also wir haben da zwei sehr, sehr starke Führer, die miteinander zu tun haben, die von sich auch sagen, wir werden das miteinander besprechen. Wir machen das in diese Gipfeltreffen hineingehen, ohne dass die ordentlich vorbereitet sind. In Deutschland haben wir den Begriff von der Mühe der Ebene, dass man eben tatsächlich sich auch in Unterhändlergesprächen auf Arbeitsebene Monate, und zwar anstrengende Monate, miteinander auseinandersetzen muss. Das Ernüchternde ist ja, dass wir bis heute eigentlich kein gemeinsames Verständnis von dem Begriff Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel haben. Was bedeutet das eigentlich? Da gibt es kein gemeinsames Verständnis. Und wenn ich sage, die Mühen der Ebene, dann haben wir es plötzlich mit einem Problem zu tun. Ja, man muss manchen dann auch erklären, dass die Welt und manche Weltprobleme sich nicht in 240 Zeichen bei Twitter sammeln und gar lösen lassen.
Ja, für den amerikanischen Präsidenten nicht immer ganz verständlich. Der Vizeaußenminister Nordkoreas, der wurde kürzlich mit dem Satz zitiert, unsere Erwartungen an einen Dialog mit den USA schwinden allmählich und wir werden dazu gezwungen, alle unsere bisherigen Maßnahmen zu hinterfragen. Was könnte das konkret bedeuten?
Naja, das könnte konkret bedeuten zweierlei. Lass mich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass Nordkorea vor einigen Wochen ja gesagt hat, so, wir geben den Amerikanern jetzt noch bis zum Ende 2019 Zeit, ihre Gedanken zu ordnen und mit uns den Dialog so fortzuführen, dass er auch für uns fortführbar ist und dass er auch für uns sinnvoll erscheint. Im Frühjahr 2018 hat Kim Jong-un in einer großen Rede vor dem Parlament verkündet, dass die Zeit der Aufrüstung und dass man sich so stark auf das Militärische konzentrieren musste, jetzt vorerst zum Ende gekommen ist, weil es eine erfolgreiche Zeit, weil es ein erfolgreicher Abschluss dieser Bemühungen gewesen ist und man sich jetzt vollkommen auf die Entwicklung der Wirtschaft und mithin eben auch die Verbesserung des Lebens der Menschen, das ja nicht immer entbehrungsarm ist, auch konzentrieren wolle. Das hat viel, viel Aufsehen erregt. Und meine Sorge wäre, was es eben bedeuten könnte, wenn tatsächlich diese Gespräche nicht konstruktiv fortgeführt werden, man sich dann eben wieder dieser Doppelgleisigkeit entsinnen würde. Wir wollen die Wirtschaft entwickeln, wir können aber die Rüstung und die Wehrhaftigkeit unseres Landes nicht außer Acht lassen. Und deswegen sind wir gezwungen, eben tatsächlich unser Waffenprogramm auch fortzusetzen. Da gibt es auch erste Anzeichen, dass da ein gewisses Umdenken auch geschieht. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu diesem Thema. Es ist natürlich auch so, wir sehen hier immer einen starken Führer, den Supreme Leader. Aber natürlich gibt es auch in der demokratischen Volksrepublik Korea Diskussionen über den richtigen Weg, der einzuschlagen ist. Und wir können davon ausgehen, dass diese Diskussionen auch jetzt im Augenblick stattfinden und dass die natürlich andere Verläufe nehmen können, wenn man da tatsächlich keine Erfolgsaussichten sieht in diesen Gesprächen, aus eigener Sicht.
Sagt Christian Tags, er leitet das Korea-Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann, die für uns in Nordkorea unterwegs war, die hat natürlich auch interessiert, was die ganz normalen Menschen vom Dialogprozess, von den Treffen mit Trump so halten. Was nicht ganz so einfach war, in Erfahrung zu bringen. Schließlich hatte sie ja ständig zwei staatliche Bewacher im Schlepptau.
Der Kaesong-Freizeitpark in Pyongyang ist recht gut besucht an diesem Nachmittag. Kinder lassen sich fest angeschnallt auf einer Scheibe durch die Luft wirbeln. An kleinen Ständen kann man für ein paar Cent Softeis kaufen. Auf einer Bank vor der Achterbahn ruht sich gerade Tam aus. Dass sich US-Präsident Donald Trump und Kim Jong-un dreimal getroffen haben, hat der Minenvorarbeiter verfolgt. Wir müssen die Ergebnisse abwarten, aber es ist der Großzügigkeit unseres Führers zu verdanken, dass die Gespräche weitergehen. Diese 36-jährige Verkäuferin glaubt zunächst, dass Kim den US-Präsidenten Ende Juni in die entmilitarisierte Zone eingeladen hat. Auf den sanften Hinweis, dass dies umgekehrt war, sagt sie, wenn unser Führer nicht zugestimmt hätte, wäre es gar nicht zu dem Gipfel gekommen. Auch wenn Trump der erste amtierende Präsident ist, der nordkoreanischen Boden betreten hat und Kim Jong-un als einen Freund bezeichnete, so richtig vom Hocker reißen tut er die Nordkoreaner offensichtlich nicht.
Trump,
der sagt mal das und mal das. Er hat keine klare Position. Ich habe nie über seine Persönlichkeit nachgedacht, sondern nur die Gespräche verfolgt. Was zählt, sind die Ergebnisse. Und da wünschen sich beide in erster Linie eine Wiedervereinigung mit dem Süden. Insgesamt deutlich mehr Vertrauen als in Trump haben beide offensichtlich in Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in, der vor knapp einem Jahr erstmals Nordkorea besucht hatte und im offenen Wagen durch die Stadt gefahren war. Ja, die beiden verstehen sich gut. Ich halte ihn für einen fortschrittlichen Präsidenten, der Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern will. Damals, vor einem Jahr, war auch in Nordkorea etwas von Aufbruch zu spüren. Inzwischen, auch durch das jüngste Militärmanöver zwischen den USA und Südkorea, scheinen die Menschen ein wenig enttäuscht. Ich denke, wir haben alles in unserer Macht Stehende getan und gezeigt, dass wir alles für eine Wiedervereinigung tun. Nun ist es an den USA, Kompromisse zu machen. Als stärkstes Druckmittel wurden die Sanktionen gegen Nordkorea immer weiter verschärft. Selbst wenn Minenvorarbeiter Tam im Alltag nichts von den Sanktionen spürt, hält er eine Lockerung doch für hilfreich. Dann würden sich die internationalen Beziehungen verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung würde vorankommen. Weniger Sanktionen? Ja, aber nicht um jeden Preis, sagt dazu die 36-jährige Verkäuferin. Nordkorea sei in der Lage, sich selbst zu entwickeln. Und dann will sie endlich zur Achterbahn.
Weniger Sanktionen und mehr Dialogbereitschaft vom US-Präsidenten wünschen sich die Nordkoreaner, mit denen unsere Korrespondentin sprechen konnte. Ja, nimmt gleich unsere Kollegin, meine Kollegin Regina Brinkmann mit Campus und Karriere, wenn Lesen und Schreiben zur Qual wird. Analphabetismus in Deutschland ist dann das Thema. Und das war's von uns, von Eine Welt, heute mit einer Spezialausgabe über Nordkorea. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.